Hallo und herzlich willkommen zum Psychcast. Wir haben heute zu Gast Dr. Marieke Albrecht. Du kennst dich sehr gut mit Hormonen aus. Hallo Marieke.
Hallo Jan.
Und wir wollen heute ein bisschen über Hormone sprechen und was das mit der Psyche zu tun hat. Bei Männern, bei Frauen, in allen Lebensphasen und was man auch therapeutisch machen kann. Ich selbst bin sehr froh, dass wir darüber sprechen können, weil ich selbst da 1000 Fragen zu habe. Und die besprechen wir. Aber bevor wir damit loslegen, stell dich uns doch gerne erstmal vor, Marieke.
Ja, danke erstmal für die Einleitung. Ich bin Ärztin, ich habe ganz normal Medizin studiert, habe dann verschiedene Stationen in der Weiterbildung absolviert. Ich habe erstmal ein Jahr in der Kinder- und Jugendpsychiatrie als Stationsärztin auf der Kinderstation gearbeitet. Da habe ich schon mal viel, den Bereich Kinderpsychiatrie kennengelernt, habe dann aber gesagt, ja, irgendwie Pädiatrie ist doch immer spannend, bin dann in die Akutmedizin gegangen, verschiedene Kliniken gesehen und habe dann während Corona so eine kleine Sinnkrise gehabt und habe gedacht, ach Mensch, jetzt weiß ich irgendwie nicht mehr richtig, was ich eigentlich machen will, wo ist eigentlich meine Leidenschaft und bin ganz viel auf Fortbildung gegangen. Ich habe dann ganz verschiedene Sachen ausprobiert, Sportmedizin, ich habe so ein bisschen manuelle Therapiefortbildung gemacht und so weiter. Und dann kam ich irgendwie zu den Hormonen ein bisschen auf Umwegen und da hat es mich sofort gepackt. Ich saß in der ersten Fortbildung und habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, da erzählt mir mal jemand was ganz Neues. Weil ich glaube, das geht dir vielleicht so ein bisschen so ähnlich. Die Hormone spielen so ganz am Rande mal eine Rolle im Studium. Dass es sie gibt schon, aber was man dann damit alles anstellen kann, wusste ich einfach nicht. Und das war echt dann das, was mich gecatcht hat. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss man ausprobieren. Also es geht vor allen Dingen um die bioidentische Hormontherapie. Das habe ich gelernt. Und dann fängt man an, sich selber zu behandeln, die Familie, die Freunde. Und plötzlich wurde das immer mehr. Also kommt der Buschfunk und dann kommen plötzlich ganz viele Leute auf dich zu sagen, ja, hier, ich habe auch ein Problem, kannst du mal gucken. Und daraus ist dann eine Privatpraxis entstanden. Die habe ich 2022 gegründet. Und genau, da behandle ich im Prinzip jede Altersklasse. Man denkt bei bioidentischer Hormontherapie sehr häufig so ganz klassisch an die Wechseljahre. Da kommt es auch ein bisschen her. Aber Hormonprobleme können ja alle haben, ne? Also Kinder, Jugendliche, Männer, Frauen, hast du eben schon gesagt, und in verschiedenen Lebensphasen. Frauen sind schon die häufigeren, die zu mir in die Praxis kommen. Liegt aber wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammen, dass sie sich mehr damit beschäftigen. Und genau, und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit den Steroidhormonen. Das sind wahrscheinlich auch die Hormone, über die wir heute am meisten sprechen werden. Also Progesteron, Östrogen, Testosteron, DHEA, diese Schiene. Ich behandle aber mit allem, was wir zur Verfügung haben. Also Schilddrüsenhormone, Schilddrüse spielt eine Riesenrolle. Die Nebenniere, Stress ist wahrscheinlich immer der gemeinsame Faktor, egal welches Alter wir haben, ist irgendwie Stress eine Riesenrolle und wie wir Stress verarbeiten. Und genau, Melatonin, Hydrocortison gehört dann dazu, ne? Also wir haben eine ganze Bandbreite an Substanzen, an natürlichen Hormonen, die unseren entsprechen, unseren körpereigenen Hormonen. Und die wende ich an, je nachdem, was eben nötig ist.
Genau. Und als ich deine Webseite gelesen habe, habe ich auch bioidentische Hormone gelesen. Und aus dem Studium kannte ich diesen Begriff gar nicht. Und ich dachte erstmal, was ist das jetzt? Ist das jetzt Homöopathie-Hormone oder was ist da los? Erklär erstmal, was bioidentische Hormone sind und was die von den anderen unterscheidet.
Ganz wichtig. Da gibt es auch eine ganz große Sprachverwirrung, weil wir sagen Hormone zu ungefähr allem, was irgendwie hormonell in unserem Körper wirkt. Aber das ist so ganz semantisch nicht ganz korrekt. Offiziell müsste man eigentlich sagen, Hormone sind nur die Substanzen, die unser Körper selber produziert und die dann eben hormonell wirken, also als Botenstoffe, um Informationen von A nach B zu transportieren, mal ganz plump gesagt. Davon haben wir wahrscheinlich so um die 600 Substanzen im Körper. Wahrscheinlich kennen wir auch noch nicht alle. Aber die ganz großen Hormondrüsen, die Hormone produzieren, sind eben die Schilddrüse, die Eierstöcke oder die Hoden, die Nebenniere. Bauchspeicheldrüse kennt man noch, da wird Insulin hergestellt. Und dann gibt es eben auch im Gehirn natürlich unsere Hypophyse und den Hypothalamus, die auch Hormone produzieren. Genau, und die bioidentischen Hormone sind oder diesen Begriff hat man dann dafür verwendet, dass man Hormone eben auch in einem Labor herstellen kann und als Substanz anwenden kann, also als Kapsel schlucken, als Creme aufschmieren, und da gibt es viele Möglichkeiten. Und diese Substanzen, wenn bioidentisch draufsteht, dann ist das exakt dieselbe Molekülstruktur wie unser körpereigenen Hormone. Und davon unterscheiden sich, man sagt immer so, synthetisch veränderte hormonelle Substanzen. Das bedeutet zum Beispiel das Ethinyl-Estradiol, was in einer Antibabypille drin ist. Das hat nichts mit unserem körpereigenen Östrogen zu tun. Ist auch logisch. Die Antibabypille soll ja was ganz anderes machen. Die soll Verhütung machen. Unsere Hormone machen uns aber fruchtbar. Das heißt, man hat einfach Substanzen entwickelt, die eine andere Funktion haben, die deutlich stärker wirken, die Rezeptoren deutlich länger besetzen zum Beispiel. Und darunter fallen eben zum Beispiel dann die Substanzklasse der Gestagene. Und bioidentisch ist aber nur das Progesteron.
Also das habe ich jetzt auch verstanden. Das heißt, die bioidentischen sind die Moleküle, so wie sie durch mein Blut schwimmen, wenn ich sie selber produziere. Und bei einem Mangel ist es ja eigentlich wünschenswert, das genauso dann auch zu substituieren. Das klingt ja erstmal vorteilhaft, wenn das irgendwie pharmakologisch möglich ist.
Genau. Das ist im Prinzip die Sache. Und wenn ich es dann von außen gegeben habe, kann keine Zelle wieder unterscheiden, kam es gerade von meiner eigenen Drüse oder habe ich es von außen genommen.
Ja.
Wenn ich es richtig mache, natürlich kann ich mit allen Substanzen übertreiben. Ich kann eine viel zu hohe Dosis geben. Dann findet unser Körper das auch wieder nicht toll. Dann hat er damit auch ein Problem. Kann dann auch Nebenwirkungen machen. Die bioidentischen Hormone werden oft so ein bisschen dargestellt als völlig nebenwirkungsfrei. Das stimmt natürlich nicht, weil die Dosis macht das Gift. Und wer Hormone braucht, der verträgt sie sehr gut. Wer sie aber gar nicht braucht und versucht, irgendwie damit Leistung zu steigern, das wird im Bodybuilding teilweise versucht, wenn man dann Testosteron einnimmt, um die Muskeln besser wachsen zu lassen, man hat aber keinen Testosteronmangel, dann macht das auch extreme Nebenwirkungen. Das kennt man vielleicht bei den Bodybuildern, ne? Die kriegen diese schlimme Akne, die kriegen Brustwachstum, Diabetes, und also das geht dann so weiter. Das liegt eben daran, dass man natürlich, wenn man einen Mangel hat, kann man einen physiologischen Zustand wiederherstellen, indem man die bioidentischen Hormone wie sozusagen auffüllt. Aber wenn man die Dosis falsch wählt oder nicht gut recherchiert hat oder nachgemessen hat, was eigentlich gebraucht wird, dann funktioniert das in der Regel auch nicht so gut.
Ja, es gibt jetzt ja super viele Anwendungsgebiete, und vielleicht können wir uns ein bisschen orientieren an der Häufigkeit, mit der Patientinnen und Patienten zu dir kommen. Also wenn es dann nur die Schilddrüse ist und keine psychischen Auswirkungen hat, wollte ich sagen, aber ich glaube, es gibt keine Hormontherapie, wo der Mangel nicht eine psychische Auswirkung hat oder wo die Behandlung nicht psychische Elemente enthalten kann. Aber wenn es so ist, dann kannst du es ja sagen, vielleicht Insulin ist kein Hormon, ist Insulin ein Hormon?
Ist auch ein Hormon,
ist
genau.
Auch ein Hormon. Okay, also das können wir dann vielleicht rauslassen.
Genau,
ansonsten,
das lassen wir erstmal raus. Ich bin auch kein Diabetologe, ist jetzt nicht mein Haupthormon, mit dem ich so arbeite. Aber es spielt immer eine Rolle, weil Insulinresistenz zum Beispiel, also dass die Zellen nicht so sensibel auf Insulin reagieren, wird ganz stark auch getriggert durch zum Beispiel den Rückgang der Hormone, der weiblichen Hormone in den Wechseljahren. Ist ja zum Beispiel. Also das spielt schon, also man muss leider immer alles im Blick haben bei den Hormonen. Die funktionieren nicht isoliert. Und genau, was du eben gesagt hast, das passiert ganz oft. Nur die Schilddrüse. Und das ist so ein, da kriege ich gleich wieder Kribbeln, weil es gibt nicht nur die Schilddrüse. Die Schilddrüse arbeitet nicht alleine. Die kann auch gar nicht alleine. Man sagt dann immer, ja, die macht doch Energie. Und wenn ich erschöpft bin, dann nehme ich ein Schilddrüsenhormon und dann wird es besser. Das stimmt auch in manchen Fällen. Aber meistens ist die Nebenniere einfach auch schon am Struggeln. Also die Erschöpfung kommt nicht nur durch einen Schilddrüsenhormonmangel, sondern meistens ist auch schon eine Dysfunktion in der Schilddrüse, in der Nebenniere zum Beispiel, dann messbar. Oder der Zyklus ist nicht mehr ganz regelmäßig, weil XY-Eisenmangel. Und so, also das hat dann immer weite Folgen. Genau, aber auf deine Frage, womit kommen die Leute? Ich habe das eben schon gesagt, Stress ist wahrscheinlich der Hauptfaktor, der dann Symptome auslöst, die hormonell eine Rolle spielen. Und das hat auch was damit zu tun, dass Cortisol einfach das stärkste Hormon in unserem Körper ist oder beziehungsweise die höchste Priorität hat. Wenn Cortisol aktiv ist, das wissen wir ja, wenn wir Stress haben, dann muss alles andere so ein bisschen zurückstehen, dann ist ist Fruchtbarkeit halt nicht wichtig, Verdauung nicht wichtig, Denken ist tatsächlich auch nicht so wichtig beim Cortisol, sondern der Körper will ja gerade nur überleben, der will seine Atmung und sein Herz-Kreislauf-System schützen und uns dazu befähigen, ganz schnell wegzulaufen. Und deshalb ist Stress so, hat das so viele Auswirkungen. Also ich benutze das Wort ein bisschen inflationär, sage ich mal. Aber was macht das? Wir haben jetzt durch verschiedene Stressoren, die so im Alltag auf uns einprasseln, meistens ja auch über Jahre und Jahrzehnte, haben wir jetzt eine Einschränkung in der Nebennierenfunktion. Die Stresshormone können nicht mehr so gut arbeiten und dann kommt alles in Wanken. Und das beeinflusst dann den Schlaf zum Beispiel. Schlafstörung ist ein Riesenthema bei Männern und bei Frauen. Also ist eine Sache, wo viele Menschen zu mir kommen. Dann die Stimmung, also entweder, ich sag mal so, sanfte Stimmungsschwankungen. Aber das geht bis über Reizbarkeit, Aggressivität, depressiven Verstimmungen. Ängste ist auch ein Riesenthema, auch stark getriggert durch weibliche Hormone, also Wechseljahre kommen sehr häufig auch mit Angsterkrankungen, die dann auch sozusagen in deiner Sparte ja gerne behandelt werden. Ich behandle die mit Hormonen und das ist meiner Meinung nach häufig auch sehr, sehr, sehr hilfreich. Also manchmal kommt man natürlich nicht weiter, aber häufig sind die Frauen ganz schnell wieder angstfrei oder zumindest deutlich reduziert, ne? Panikattacken.
Und wie würdest du denn praktisch vorgehen? Also wenn jetzt eine 50-jährige Frau über Ängste klagt und dir berichtet, sie hat Stress und du machst eine weitere Anamnese, nimmst du dann Blut ab? Bestimmst du Cortisol? Bestimmst du, welche Hormone bestimmst du dann gerade jetzt in so einer Konstellation? Was würdest du dann praktisch machen?
Ja, total gute Frage. Also bei der 50-jährigen Frau können wir ja schon mal abschätzen, dass die wahrscheinlich in der Menopause ist, kurz davor oder kurz danach. So einfach dem Alter entsprechend. Das heißt, wir müssen rausfinden, hat die noch einen Zyklus oder nicht. Wenn die keinen Zyklus mehr hat, dann sind die Hormone sowieso im Keller. So kann man sich das vorstellen. Die Eierstöcke haben ihren Dienst quittiert und Östrogen, Progesteron, Testosteron, da wird insgesamt nicht sehr viel da sein, trotzdem mäßig. Weil es auch da in diesem sehr niedrigen Bereich immer darauf ankommt, naja, was ist denn am stärksten verschoben, ne? Wo ist der stärkste Mangel? Wo muss ich anfangen, was aufzufüllen? Bei Ängsten zum Beispiel denke ich immer als erstes ans Progesteron. Progesteron ist wirksam über verschiedene, vor allen Dingen über verschiedene Metabolite, die in der Leber entstehen, am GABA-Rezeptor. Das heißt, es wirkt entspannend, beruhigend, angstlösend und schlaffördernd. Und deshalb haben wir ganz häufig bei Frauen mit Ängsten ausgeprägten Progesteronmangel. Aber auch die anderen spielen auch eine Rolle. Also das Östrogen zum Beispiel hat auch eher eine aktivierende Wirkung, aber trotzdem auch eine angstlösende. Und was mache ich dann?
Ich habe da noch ein paar Kleinigkeiten zu fragen, an denen es bei uns immer schon praktisch scheitert. Also wenn ich auf der Visite schon mal sage, ja, dann lass uns doch mal die Sexualhormone bestimmen, dann wird als erstes geguckt und gesagt, ja, in welcher Zyklusphase sollen wir die denn abnehmen? Also gut, wenn jetzt der Zyklus schon ausgeblieben ist, dann stellt sich die Frage nicht. Aber sonst stellt die sich, da weiß ich dann auch schon nicht mehr, was zu sagen ist. Wie ist denn diese Frage zu beantworten?
Genau, also wenn Zyklus weg ist, dann einfach zu irgendeinem Zeitpunkt messen im Blut, im Serum. Und wenn wir noch einen Zyklus haben, können wir auch das Blut benutzen, müssen aber ja immer wissen, in welcher Phase befinden wir uns. Das ist bei einer 50-Jährigen gar nicht mehr so einfach, weil der Zyklus meist nicht mehr so super regelmäßig ist. Aber wenn man es irgendwie ein bisschen abschätzen kann, wenn die sagt, na ja, ich merke irgendwie noch meinen Eisprung oder so, und dann kann man sagen, okay, etwa in der Mitte der zweiten Zyklushälfte, also zwischen Eisprung und Blutung. Bei einer Frau, die noch einen sehr regelmäßigen Zyklus hat, wäre das circa 21., 22. Zyklustag. Warum wollen wir diese Phase erwischen? Da ist der Progesteron-Peak. Also wir haben nach dem Eisprung ein paar Tage, wo dann der Gelbkörper sich aufbaut. Dann wird Progesteron gebildet und dann haben wir sozusagen ein paar Tage später den Progesteron-Peak. Und da will man da eben rausfinden, produziert diese Frau in ihren Eierstöcken noch Progesteron, ja oder nein?
Okay, und wir haben ja oft die Situation, dass wir eine Patientin aufnehmen und die ist jetzt an irgendeinem Zyklustag, also sagen wir mal an Tag 4 und nicht 21. Sollen wir dann lieber warten, bis Tag 21 ist oder nimmt man halt an Tag 4 ab und sagt dem Labor, es war Tag 4 und kann die Werte dann auch noch gut interpretieren oder wie ist das?
Einige kann man dann auch bewerten. Manche machen einfach keinen Sinn. Also Progesteron macht überhaupt gar keinen Sinn, Tag 4 abzunehmen. Würde ich einfach lassen, weil das führt nur zur Verwirrung. Da ist der Progesteronspiegel auf jeden Fall super niedrig. Aber ob die jetzt wirklich eine Progesteron-Bildungsschwäche hat, weil die zum Beispiel nicht regelmäßig Eisprünge hat oder aus anderen Gründen, dann sehe ich das an Tag 4 nicht. Aber ich kann an Tag 4 sowohl sehr gut messen, die Steuerhormone, also was macht eigentlich die Schaltzentrale, was machen FSH, LH, Prolaktin, ich kann messen, gibt es da irgendwelche Verschiebungen? Auch da ist ja zum Beispiel jetzt einfach so eine Erhöhung von Prolaktin ist relativ häufig. Und dann hat man durch diese Erhöhung von Prolaktin oder manchmal auch dadurch, dass die Hypophyse so leicht größer ist, als sie eigentlich sollte, hat man eine Verdrängung vom FSH zum Beispiel und dadurch geht der Zyklus gar nicht richtig los. Das FSH ist ja das Hormon, was am Anfang vom Zyklus sagt, so, liebe Eierstöcke, ihr sollt jetzt mal Follikel bilden, die sollen Östrogen bilden und dann soll das alles in Gang gesetzt werden. Und wenn das zum Beispiel schon nicht so gut klappt, dann kann man das da messen. Oder bei der Frau mit 50 würde man dann schon messen können, okay, ist das FSH schon angestiegen? Also ein FSH unter 8, sage ich mal, ist voll fruchtbar. Aber wenn das dann so über 20 geht, dann sind wir schon relativ sicher, okay, da wird schon so wenig Hormone in den Eierstöcken produziert, das FSH wird in so einem Rückkopplungsmechanismus steigt dann an. Und wenn das ansteigt, dann können wir sagen, ah, das ist wohl eher schon Wechseljahre. Und da kann man dann so ein bisschen Rückschlüsse zumindest ziehen, dass wahrscheinlich schon ein Hormonmangel da ist.
Okay, also FSH ist wie TSH, das steigt an, wenn die anderen Hormone nicht mehr so produziert werden. Okay. Genau. Ja, ich hatte dich unterbrochen mit dem Datum der Abnahme. Wir waren bei der 50-Jährigen mit unregelmäßigem Zyklus, die mit Ängsten kommt. Und du hast gesagt, du nimmst am 21. Tag idealerweise einige Hormone ab und guckst besonders auf Gestagen, weil das auch mit dem GABA-Rezeptor und den Ängsten besonders häufig zusammenhängt. Okay, was wäre dann so ein typischer Befund, der dann zu dieser Hypothese passt? Würde. Also wie geht das dann weiter?
Genau, typischerweise, also meistens hat die übrigens nicht nur Ängste, das ist immer das Spannende. Du hast eben schon gesagt, wahrscheinlich hat die einen unregelmäßigen Zyklus, vielleicht hat die auch noch Stimmungsschwankungen, vielleicht hat die ein Konzentrationsproblem, vielleicht hat die irgendwie Gelenkschmerzen am Morgen. Ne? Also man muss eigentlich schon immer so ein bisschen abklappern, was ist denn noch so da? Und dann weiß ich eigentlich schon, bevor ich die Blutergebnisse habe, was rauskommt. Aber ich erzähle es dir jetzt trotzdem. So, wir haben hat gesagt, die hat Ängste und nur unregelmäßigen Zyklus, ist 50 Jahre alt, dann sieht man meistens ein FSH, was dann schon deutlich angestiegen ist, meinetwegen bei 60. So, dann wissen wir schon, okay, Wechseljahre sind voll im Gange, das Hormonchaos ist irgendwie unterwegs. Hormonchaos heißt auch nur, das Östrogen schwankt noch und schwankt oft sehr, sehr stark. Das Progesteron ist dann meistens schon völlig im Keller. Und das würden wir auch im Blut sehen. Also das Östrogen könnte noch ein bisschen da sein. Also könnte jetzt noch so bei 50 sein. Es könnte auch schon komplett supprimiert sein. Das heißt irgendwie ein Wert um die 10. Oder manchmal erwischt man so einen Hormonpeak, weil das Östrogen leider so starke Schwankungen in der Zeit noch machen kann. Und man hat plötzlich ein Östrogen von 150 und denkt, oh ja, da ist ja noch richtig was los. Und das Progesteron ist aber schon total erniedrigt. Also typischerweise würden wir erwarten, Tag 22, Progesteron-Peak, das heißt irgendeinen Wert so um die 10. Und wir haben jetzt aber plötzlich einen Progesteron von 0,2. Und das zeigt uns schon ganz deutlich, okay, da ist nicht nur noch ein bisschen Progesteron da, sondern da ist schon ein ganz krasser Progesteronmangel. Und jetzt kommt was, was in der Hormonmedizin immer ganz wichtig ist, das Verhältnis ist das Problem. Also der Progesteronmangel selber ist auch sehr anstrengend, aber der Östrogenüberschuss im Verhältnis zum Progesteronmangel, das ist das, was die meisten Beschwerden macht und was die Ängste auslöst. Und da kann man jetzt sozusagen einschätzen, okay, hat die noch Östrogenaktivität, dann brauche ich meistens noch sehr viel Progesteron. Dann profitiert so eine Frau von einer sehr relativ hohen Dosis Progesteron, am besten oral, weil Progesteron oral logischerweise am meisten verstoffwechselt wird und diese stärkste GABA-Wirkung haben eben die Stoffwechselprodukte von Progesteron. Und das kann ich eben oral nutzen. Wenn ich das nicht so möchte beim Progesteron, also wenn ich zum Beispiel so einen angstlösenden, schlaffördernden Effekt gar nicht möchte, die Frau schläft super gut, dann muss ich Progesteron zum Beispiel lieber vaginal oder rektal anwenden, weil dann habe ich diese Erstverstoffwechselung in der Leber nicht. Genau, und dann hätte ich zum Beispiel so ein klassisches Bild, Progesteron super niedrig, Östrogen kann noch irgendwie sein, FSH ist wahrscheinlich schon ein bisschen hoch und dann müsste man auch bei so einer Frau immer gucken, wo ist zum Beispiel das Cortisol, also das mache ich nicht im Blut, weil die Werte so stark sich unterscheiden. Ne? Ist die Frau jetzt nachts um 3 schon aufgestanden, weil die auch noch eine Schlafstörung hat und ist jetzt morgens um 8 bei mir in der Praxis, dann ist das Cortisol ja, der hat den ersten Anstieg schon lange hinter sich oder ist sie vor 20 Minuten aufgestanden. Das macht einen Unterschied, deshalb machen wir das im Speichel und zwar als Tagesprofil. Man macht über den Tag 5 bis 7 Speichelmessungen zu festgegebenen Zeiten und daraus kann das Labor so eine Kurve machen. Und in der Kurve kann man ziemlich gut sagen, stimmt da sozusagen die Dynamik? Ist der Morgenwert hoch, der Abendwert niedrig und dazwischen so eine schöne sich abflachende Kurve? Oder haben wir morgens schon einen ganz niedrigen Wert und der geht gar nicht richtig hoch? Oder abends gibt es plötzlich wieder einen Anstieg? Das wären alles Zeichen für, okay, die Nebenniere, die arbeitet zwar vielleicht, ne, aber die Dynamik stimmt nicht. Und wir haben da dann eben auch schon eine Nebennierenschwäche nachgewiesen. Die gibt es so in der ICD nicht. Die Nebenniere ist so ein bisschen stiefmütterlich. Die gibt es nur in ganz schlimm erkrankt. Also wir kennen nur Morbus Cushing, Morbus Addison. Also entweder viel zu wenig Cortisol. Das sind aber manifeste Erkrankungen. Die haben genetische Faktoren und so weiter. Aber die Auswirkung von Stress auf die Nebenniere, die wir auch messen können. Also ich kann dir ganz wunderbare Cortisolkurven zeigen, wo man sieht, okay, wir reagieren alle unterschiedlich auf Stress, aber wir können auch in unterschiedlichen Stadien vom Stress stehen. Das wird so wegignoriert, habe ich ein bisschen das Gefühl, wird so ein bisschen wegignoriert, das wird nicht sehr gerne therapiert. Ich gucke mir das immer ganz genau an, weil dann kann ich da gezielt unterstützen. Dann kann ich sagen, okay, die Nebenniere hat ein Problem. Wenn die Nebenniere schon ein Problem hat, bringt es zum Beispiel den Frauen nicht besonders viel, wenn ich viel Schilddrüsenhormon gebe. Das führt dann häufig zu so Unruhe und Aktivierung und die fühlen sich gar nicht gut mit Schilddrüsenhormon, obwohl die Schilddrüse vielleicht Unterstützung bräuchte. Aber dann müssen wir erstmal die Nebenniere wieder aufbauen. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann ich auch Hydrocortison einsetzen. Das wäre wieder das bioidentische Cortisol. Aber Progesteron spielt da eine ganz wichtige Rolle. Ne? Erstmal Ruhe in den Körper reinbringen. Progesteron ist auch das Vorläuferhormon, aus dem wir Cortisol bilden zum Beispiel. Das heißt, auch der Progesteronmangel, der natürlicherweise in den Wechseljahren entsteht, führt häufig zum Cortisolschwäche. Also das ist gehört alles zusammen. Man kann das nicht trennen.
Sehr gut. Ich habe 17 Nachfragen, aber die Sachen lichten sich. Also das eine ist, du hast ja gesagt, die Hormone schwanken über den Zyklus, aber auch über die Zeit und den Tag. Macht es denn Sinn, das dann mal so alle 5 Tage zu bestimmen, damit man zum Beispiel mal so einen Peak als Peak erkennt? Machst du das auch selber, dass du dann öfters mal die Hormone bestimmst? Oder reicht eine einmalige Bestimmung, wenn es der richtige Zeitpunkt ist, aus?
Also die Hormonschwankungen, die können wir immer nur abschätzen und da ist immer gut, wenn wir wissen, an dem Tag, wo ich das abgenommen habe, wie habe ich mich da gefühlt? Ne? Hatte ich da gerade zum Beispiel eine Panikattacke, ja oder nein? Das macht natürlich einen Riesenunterschied in der Hormonmodulation. Deshalb kann man Hormone nie einzeln bewerten. Also ich würde niemanden raten, das andersrum zu machen wie ich. Also ich höre mir erst lange an, was der Mensch mitbringt, weiß dann schon, was ich am Ende untersuchen will und was wahrscheinlich bei rauskommt und dann kann ich das bewerten. Andersrum würde ich es nie empfehlen. Also ein Hormonlabor sich einfach nur anzugucken und darauf Rückschlüsse zu ziehen, so und so geht es dem Menschen, das kann eben trügen und da hast du total recht. Also es macht Sinn, dass man weiß, was war das für ein Tag. Manchmal macht es Sinn, den Leuten zu sagen, also zum Beispiel ein Cortisol-Tagesprofil, da sage ich immer, machen Sie das nicht sonntags, wenn Sie den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen. Sondern machen Sie das an einem Tag, wo Sie wissen, okay, da ist Action, ne? Ich gehe arbeiten, ich muss meine Kinder irgendwie versorgen, ich gehe vielleicht noch zum Sport. Und dann sehen wir natürlich, wie reagiert unser Körper überhaupt auf Stress. Das ist ja das, was wir rausfinden wollen, dann mit so einer Messung jetzt zum
Beispiel. Ich finde es super interessant. Das letzte Mal, dass ich ein Cortisol-Tagesprofil irgendwie gesehen habe, war, als es darum ging, ein Pheochromozytom auszuschließen. Schön. Da reicht wahrscheinlich eine einmalige Messung aus, ja.
Aber das meine ich. Genau, das meine ich. Das ist leider eben so, die Nebenniere, wir haben ganz tolle Diagnostik und es ist super einfach, einen Speicheltest den Leuten in die Hand zu drücken. Das können die selber machen. Das ist wirklich, das ist kein großes Ding. Das ist auch nicht besonders teuer. Und man hat ganz viel wertvolle Informationen. Man muss sie dann noch umsetzen können natürlich. Man muss dann noch wissen, was man damit anstellt. Aber trotzdem kann man das messen.
Okay, zweite Zwischenfrage. Wir haben es oft, also diese 50-jährige Patientin käme dann zu uns und wir würden sagen, okay, wir sehen die Symptome einer Angststörung. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind 50, der Zyklus wird unregelmäßig, Sie haben Ängste, Schlafstörungen und von mir aus noch Hitzewallung. Dann sagen wir oft, dann gehen Sie auch mal zu Ihrer Frauenärztin, vielleicht misst die mal die Hormone. Dann kommt die Patientin zurück und sagt, die Frauenärztin hat mich gefragt, ich habe Hitzewallung gesagt, dann hat die mir Mönchspfeffer aufgeschrieben, kein Blut abgenommen und wieder weggeschickt und gesagt, Hormone brauchen Sie nicht, das ist halt normal, dass die abfallen. Das ist ja, glaube ich, der häufigere Fall, dass man sowas kriegt als jetzt eine weitere Diagnostik oder auch eine Substitution. Ist das jetzt nur meine Beobachtung? Ist das der Normalzustand? Spricht da auch was für oder wie siehst du das?
Genau, das ist leider der Normalzustand. Wir wissen relativ gut, dass etwa 4% aller Frauen nur eine Hormonersatztherapie bekommen. Das ist sehr, sehr wenig dafür, dass wir Hormone schon seit über 100 Jahren kennen. Also die bioidentischen Hormone sind total alt. Wir haben ganz viele Daten. Aber es gab so ein einschneidendes Erlebnis. Anfang der 2000er Jahre hat man eine große Studie gemacht. Da hat man vorher einfach schon 30, 40 Jahre lang Hormone angewendet. Das hat man ein bisschen inflationär gemacht. Da hat man gesagt, jede Frau ab 50 kriegt Östrogene, das tut denen gut und so weiter. Aber was hat man da festgestellt oder immer wieder beobachtet? Ah, die Frauen, die Östrogene genommen haben, die haben irgendwie länger gelebt, die haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehabt, weniger Demenz, weniger Diabetes, weniger Knochenschwund. Und das wollte man jetzt mal beweisen, hat eine groß angelegte Studie gemacht, das ist die WHI-Studie gewesen und da hat man doppelblind randomisiert behandelt. Das erste Problem war, das kann man nicht mit Frauen in Wechseljahren machen, weil die kriegt sofort mit, kriege ich ein Placebo oder Östrogene, weil entweder sind meine Hitzewallungen weg oder nicht. Das heißt, man hat relativ alte Frauen genommen. Der Durchschnitt der Frauen war 63, da waren über 80-Jährige mit eingeschlossen, um eine Hormonersatztherapie in Wechseljahren zu analysieren, ist schon mal schwierig. Und man hat natürlich keine bioidentischen Hormone damals genommen, sondern synthetische bzw. aus Stutenurin extrahiertes Östrogen. Aber das ist ja trotzdem körperfremd und sehr, sehr hoch dosiert war das auch. Und dann hat man das 5 Jahre laufen lassen und dann gab es die erste kurze Auswertung. Die Auswertung war per se schon falsch, weil man hat dann alle Frauen, das waren dann 26.000 Frauen, die noch mit eingeschlossen waren, hat man zusammen ausgewertet, was ja erstmal Quatsch ist, wenn da 40- bis 80-jährige Frauen drin sitzen, aber auf ein Risikoprofil. Und man hat dann so eine leichte Risikoerhöhung gesehen bei Brustkrebsfällen und dann gab es so einen riesen Aufschrei medial, Hormone machen Krebs. Hormone machen Krebs ist so ein Totschlagargument, weshalb dann ganz schnell die Verordnung rückläufig war. Keiner wollte mehr Hormone haben. Die Frauen haben das abgesetzt. Kann man auch verstehen. Also ich hätte es wahrscheinlich als Arzt auch so gemacht.
Und dann, Brustkrebs ist das eine. Ja. Und Uterus? Nee, das war kein Krebs. Aber da gab es doch noch was. Wenn noch ein Uterus vorhanden ist, darf man Östrogene nicht ohne Gestagene
ohne Progesteron geben. Genau. Das hat man da jetzt, das war jetzt nicht Teil der Studie, aber das ist grundsätzlich eine Sache, genau. Weil Östrogene können immer zu jedem Zeitpunkt im Leben auch nochmal die Gebärmutterschleimhaut zum Wachsen bringen. Das ist eine Grundaufgabe von Östrogenen. Mhm. Und wenn wir jetzt Östrogene von außen geben, dann brauchen wir immer das Hormon, was das verhindert, nämlich das Progesteron. Mhm. Das ist ganz natürlich im Zyklus auch so, dass das Progesteron dann in der zweiten Zyklushälfte sagt, jetzt nicht mehr weiter wachsen, liebe Schleimhaut, sondern nur noch stabilisieren und so. Genau, das gilt grundsätzlich immer, aber das mit dem Brustkrebs war eben der große Aufschrei. Und dann gab es viele Jahre so eine Hormonflaute. Man hat da dann aber exponentiell gesehen, Brustkrebsfälle sind seither angestiegen wie ungescheit. Also wir haben ja so eine exponentielle Anstieg von Brustkrebs, hat bestimmt auch noch andere Faktoren, aber obwohl die Frauen das jetzt nicht mehr genommen haben sozusagen. Und dann gab es immer wieder neue Studien, die gesagt haben, ja, aber irgendwas stimmt da nicht an dieser Auswertung. Dann hat man auch mal bioidentische Hormone untersucht. Gibt es eine große Studie aus Frankreich aus 2007. Die haben dann gesagt, nee, wir sehen das gar nicht. Wir sehen, dass die Frauen weniger Brustkrebs haben. Wir sehen, dass die weniger Darmkrebs haben, dass die länger leben, dass die keine Knochenbrüche kriegen, dass die wahrscheinlich weniger Demenz kriegen. Also man hat eigentlich ganz viel Positives gefunden. Und dann gab es 2016 eine Neubewertung von dieser WHI-Studie. Da haben die Autoren auch ihre ersten Ergebnisse alle zurückgenommen, haben sich entschuldigt öffentlich. Das ist aber medial nicht mehr so gut angekommen. Ja. Also da hat man nämlich eine einzige Sache verändert in der Auswertung. Man hat dann nur noch die Frauen zwischen 50 und 59 also nach Dekaden sozusagen, Altersdekaden bewertet. Und da kam plötzlich raus, ja, wenn wir Frauen in den Wechseljahren mit Hormonen behandeln, dann gab es gar kein erhöhtes Brustkrebsrisiko, wahrscheinlich sogar ein reduziertes. Und das wäre eigentlich die Message gewesen, um wieder Hormone sozusagen, ja, gesellschaftstauglich zu machen. Ich glaube, da tut sich langsam auch was, aber das ist in Behandlern drin, das ist in unserem Studium drin, das ist auch in den Frauen drin und deshalb ist das leider die Regel. Also ein Frauenarzt ist nicht automatisch ein Hormonarzt, das ist auch ein Trugschluss, weil in der Weiterbildung Gynäkologie findet die Endokrinologie, also das Wissen über Hormone gar nicht statt. Es gibt keinen Punkt, dass man abhaken muss, ja, ich habe mich auch mal mit Hormonen beschäftigt. Und deshalb entweder hat er das so wie ich sich extern raufgepackt oder eben nicht. Und das heißt, man muss immer gucken, hat man eigentlich jemanden vor sich, der sich mit Hormonen auskennt oder nicht. In Österreich gibt es mittlerweile eine Facharztzusatzbezeichnung für Hormonmedizin. Das gibt es hier noch nicht, aber ich denke, das wird kommen. Aber es wird wahrscheinlich noch 10 Jahre dauern.
Also diese Antworten erklären schon vieles von dem, was ich so beobachte und ich kann es besser einordnen. Und Endokrinologen, was sind das eigentlich für Leute? Die sind dann Hormonfachärzte.
Genau, Hormonfachärzte, aber das ist das, was ich gesagt habe, die behandeln die ganz schlimmen Erkrankungen, mal plastisch gesagt. Ne? Es gibt auch zu wenig Endokrinologen, die würden vielleicht auch noch alle anderen mitbehandeln, aber dafür gibt es einfach viel zu wenig Kapazitäten. Das heißt, die behandeln einen Cushing oder einen Addison oder wenn eine angeborene Schilddrüsen-Dysplasie da ist und so. Also die behandeln quasi die ganz dramatischen Hormonerkrankungen. Das ist auch gut und da kennen die sich auch top aus, aber eben was ist eigentlich mit den vielen Frauen, nämlich allen Frauen, die irgendwann mal durch die Wechseljahre müssen und was ist mit den ganzen Menschen, die durch Stress Probleme bekommen, Schlafstörungen, Angststörungen und so weiter. Du versuchst dich ja auch mit diesen Menschen zu beschäftigen und das versuche ich eben auch, weil wir mit diesen bioidentischen Hormonen ein ganz tolles Tool haben, was tatsächlich sehr nebenwirkungsarm ist, wie wir versuchen können, dieses System wieder zu rebooten. Ich meine, Antidepressiva wollen ja gar nichts anderes. Die wollen Hormonrezeptoren modulieren. Und zwar im Gehirn, also am Serotoninrezeptor. Aber das Schöne ist, unsere peripheren Hormone können das auch. Also unsere, gerade Östrogen, Progesteron, das sind antidepressive Hormone. Die sind ganz, ganz stark stimmungsbeeinflussend, modulierend. Die können an den Rezeptoren andocken. Und wenn das gut läuft, dann fühlt sich eine Frau super. Und das kennt jeder oder das hat jeder schon mal gehört, die Tage vor den Tagen, ne? Also das sogenannte PMS, wenn kurz vor der Periode, da sind die Hormone das erste Mal schon so ein bisschen am Abfallen und auch ein bisschen im Ungleichgewicht. Und plötzlich hat man Stimmungsschwankungen bis hin zur Depression. Es gibt ja mittlerweile das PMDS, ne? Also
ja, ich wollte das mit den Endokrinologen kurz abschließen. Das ist auch so, da gibt es in drei Großstädten zusammen dann einen und der hat einen Termin nächstes Jahr. Also die sind auch nicht die Lösung. Aber es hilft mir sehr, diese Zwischenfragen zu stellen. Also ich bin jetzt bei der 50-jährigen Patientin soweit, FSH zu niedrig, zu hoch, Progesteron zu niedrig. Genau. Die hat jetzt diese Symptome und fragt jetzt Frau Dr. Albrecht, wie können Sie mich denn jetzt behandeln? Was machst du dann?
Genau. Und wenn wir jetzt sagen, die hat jetzt nicht Hitzewallungen und so weiter, dann spielt Östrogen wahrscheinlich in dem Moment noch gar nicht so eine Rolle, weil die eben noch einen Zyklus hat. Das Östrogen spielt eigentlich immer erst, ist so ein bisschen Menopause, bedeutet letzte Blutung, dann kommt nichts mehr und dann kommt auch kein Östrogen mehr. Also für eine Frau, die noch einen Zyklus hat, spielt das Progesteron eine viel größere Rolle und eben auch für diese Ängste. Also Ängste kann man ganz hervorragend mit Progesteron behandeln. Erstmal systemisch, also ich würde ja erstmal abends zum Schlafen, weil das Zeug macht müde, wenn wir das oral einnehmen. Das können wir nutzen. Das heißt, sie soll das zum Schlafen 100 Milligramm, 200 Milligramm, manche brauchen bis zu 400 Milligramm. Das ist sehr unterschiedlich, da fängt man aber nicht an, sondern da geht man langsam hin. Und gerade bei Angsterkrankungen oder ich sag mal vor allen Dingen bei Panik, also wenn die Leute Panikattacken haben, dann kann man das oder nutze ich das auch tagsüber. Das macht man jetzt nicht so pauschal, weil eben viele werden davon sehr müde. Man kann auch so ein bisschen schwindelig werden. Deshalb ist es besser, wenn man liegt, wenn man das Progesteron nimmt. Aber wenn man Panik hat, kann man Progesteron niedrig dosiert, 40, 50 Milligramm, als Antipanik-Akutmedikament nehmen. Funktioniert ziemlich gut.
Und wie lange dauert das, bis die Wirkung eintritt? Also schon bei der ersten Einnahme oder dauert das eine Zeit?
Relativ schnell. Also Hormone haben so verschiedene Wirkungen am Zellrezeptor und genomisch. Also die haben sozusagen ganz schnelle Wirkungen, die sofort eintreten, wenn sie im Körper ankommen. Das merken die Frauen ganz häufig zum Beispiel am Schlaf, an diesem bisschen ruhiger werden, bisschen benommener werden. Wenn da schon eine ausgeprägtere Angststörung da ist, sage ich immer, naja, da müssen noch mehr genomische Prozesse stattfinden und dann dauert das meistens ein paar Wochen, aber nicht sehr lange. Also nach 3-4 Wochen erwarte ich eigentlich eine deutliche Besserung. Ansonsten kann man auch schon mit der Dosis zum Beispiel hochgehen.
Jetzt kommt eine Frage, die man nicht beantworten kann, nämlich wie unterscheide ich denn, welcher Teil jetzt eine psychiatrische Krankheit ist, die jetzt auch ein Mann hätte oder welcher Teil jetzt hormonell verursacht ist? Ich weiß, es ist eine Quatschfrage, aber sie stellt sich ja trotzdem. Gibt's
ja,
da irgendwelche?
Ja, und ich frage mich, warum wir es unterscheiden müssen, weil ja. Genau das ist mein Anliegen. Warum denken wir Hormone nicht eigentlich immer mit? Also warum nicht nur bei eben den psychiatrischen Sachen, sondern genauso gut könnte ich einem Orthopäden sagen, warum denkst du bei einer Kalkschulter oder einem Fersensporn bei einer Frau, die 45 ist, nicht die Hormone mit? Weil das hat ganz ganz eindeutig was miteinander zu tun, haben wir auch Belege für. Und so ist das bei der Stimmung und der Psyche eben auch. Also auf jeden Fall mitdenken und man kann es auch parallel behandeln. Also ich bin ja gar nicht gegen eine gleichzeitige psychiatrische, psychologische, gegebenenfalls auch antidepressive Behandlung. Das kann man nämlich parallel machen. Das spricht ja überhaupt nichts dagegen, die Hormone zu balancieren, potenziell damit eine Ursache zu behandeln. Also die Ursache, dass jetzt sozusagen die Depression manifest geworden ist, kann ja auch einfach ein paar Monate oder ein paar Jahre zurückliegen, weil da eben die Wechseljahre kamen und durch dieses Hormonchaos sich das dann irgendwann, weil die Leute kommen ja meistens nicht bei den ersten Anzeichen, sondern kommen ja ein bisschen später. Mhm. Und dann kann man das kombinieren. Ich habe viele Patienten, die kommen zu mir und sagen, ja, ich würde gerne mein Antidepressivum irgendwann loswerden oder ich habe jetzt eins angeboten gekriegt, soll ich das nehmen? Und so, und dann wägen wir das ab und überlegen, macht das Sinn, das zusammenzustarten oder wie können wir sozusagen zusätzlich jetzt mit den Hormonen arbeiten und dann mal gucken, kann man vielleicht im Verlauf langsam absetzen zum Beispiel.
Okay,
und Männer
das fand ich,
kann man übrigens ja. auch so behandeln. Und deshalb
auch mit Progesteron?
Ja, natürlich, der hat ja. auch Progesteron.
Ja. Ja, okay. Also vielen Dank erstmal für die Erklärung dieses Beispiels. Gehen wir ruhig mal zum zweiten Beispiel. Nehmen wir mal einen Mann. Womit kommen Männer am häufigsten zu dir?
Mhm. Männer, das hat ein bisschen gedauert. Männer kamen am Anfang, weil die Frauen tolle Erfahrungen gemacht haben mit Hormonen und dann haben sie irgendwann mal gesagt, aber mein Mann schläft auch so schlecht, kann ich den auch mal bringen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, aber er muss schon selber anrufen. So. weil sonst macht das natürlich keinen Sinn. Also alles, was ich denen vorschlage, müssen die auch umsetzen und wenn nur die Frau sagt, du sollst das mal machen, dann klappt das nicht so gut in meiner Erfahrung. Aber wenn Männer zu mir kommen, dann ist das ganz häufig mit so klassischen Manager-Symptomen, nenne ich die immer schön. Also auch meistens sehr viel Leistung, sehr viel Verantwortung oder so und dadurch dann eben wieder Stresssymptome. Das kann Schlafstörung sein, das kann aber auch Erschöpfung sein, dass sie sagen, oh, ich komme irgendwie gar nicht mehr über den Tag. Das kann sich in Libido-Problemen oder Erektionsproblemen zeigen, dass sie dann sagen, na, da ist jetzt irgendwie auch nichts mehr los. Oder was bei Männern häufig ist, sind auch so so Lifestyle-Symptome. Also, dass sie sagen, ja, ich kann irgendwie keine Muskeln mehr aufbauen oder ich habe gar keinen Antrieb mehr, jetzt zum Beispiel Sport zu machen. Ich habe das immer so gerne gemacht und irgendwie ich komme da gar nicht mehr hin. So, das wären so die typischen Männer.
Und was machst du dann diagnostisch und therapeutisch? Erzähl mal.
Genau dasselbe. Ich messe erstmal eine ausführliche Anamnese und gucke dann, okay, der kommt jetzt, hat vielleicht eine starke Erschöpfung, sagt, er wacht nachts immer auf, kann nicht mehr durchschlafen, schläft nur 4 Stunden die Nacht und hat so Stresssymptome. Ich sag mal, jetzt können sich irgendwie nicht konzentrieren, sowas. Und dann sage ich, okay, da müssen wir genauso, bei so einem mittelalten Mann müssen wir ja genauso mal die Testosteron oder den Testosteronmangel ausschließen, aber genauso eben das Progesteron, Wenn ich sage, okay, Schlafstörung, dann gucke ich immer bei einem Mann, auch bei Progesteron. Progesteronmängel beim Mann sind oft nicht, also dass das Progesteron nicht mehr messbar ist. Die dürfen niedrige Progesteronwerte haben, die haben viel weniger Progesteron als wir Frauen, aber die haben dann oft einen Nullerwert. Der kann das Labor gar nichts messen. Und beim Mann ist sehr häufig tatsächlich da die eine Stufe vorher daran ursächlich. Das ist das Pregnenolon. Also Pregnenolon ist der Vorläufer vom Progesteron. Und Pregnenolon wird in den Mitochondrien gebildet. Also es ist nicht spezifisch auf eine Drüse. Es wird nicht im Hoden oder in den Nebenniere oder so produziert, sondern Pregnenolon kann prinzipiell in jeder Zelle gebildet werden, die eine Mitochondrien hat. Und Mitochondrien leiden ja unter Stress. Also wenn die ständig Energie produzieren müssen, können unsere Mitochondrien eben auch erschöpfen. Und da kann man das Pregnenolon ein bisschen als Marker sehen, ob die Mitochondrien eigentlich noch funktionieren. Und dann sieht man häufig ganz niedrige Pregnenolon-Werte bei Männern. Und dann denke ich immer, naja, dann muss ich ja die Ursache, ich kann denen natürlich trotzdem Progesteron geben, der wird auch dadurch besser schlafen, aber das behebt dann wahrscheinlich bei dem nicht die Ursache, sondern dem muss ich auch Pregnenolon geben und dem muss ich ganz viel geben oder ihm empfehlen, damit die Mitochondrien wieder fit werden. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten, ne? Das geht über Nährstoffe, über Atemtechniken, über Entspannung, Meditation, aber auch über Höhentraining. Also wir haben ja ganz viele ganz tolle Sachen, die wir machen können, damit die Energieproduktion im Körper wieder. Es hat ganz viel damit zu tun, dass der Körper wahrscheinlich einfach ausgelaugt ist, sehr gestresst ist und so.
Okay, also wir haben über Testosteron und Progesteron und seinen Vorläufer gesprochen und du hast jetzt zuletzt was dazu gesagt, aber ich sehe jetzt eher auch immer häufiger Männer zwischen dem 50. und 80. Lebensjahr, die eine Testosteronsubstitution bekommen bei niedrigen Werten. Gibt es denn da so einen objektiven Laborwert, wo man sagt, das ist jetzt niedrig? Ich habe nämlich das Gefühl, das ist so eine Kombination aus Klinik, Wunsch des Patienten, Affinität des Behandlers und dem Laborwert. Gibt es irgendeinen Wert, wo man sagt, ja, das ist jetzt völlig Common Sense, aber da muss man Testosteron geben, alles andere ist ein Kunstfehler und drüber muss man es nicht geben? Oder wie ist da eigentlich so die Gemengelage?
Genau, also ich halte mich ein bisschen an die Leitlinie. Die Leitlinie ist ziemlich klar, gibt auch klare Grenzwerte vor. Mhm. Und die sagt, ein Testosteronwert unter 3,48 mit Symptomen ist behandelbar. Mhm. Und ein Testosteronwert unter 2, glaube ich, da müsste ich jetzt aber tatsächlich auch nochmal nachgucken, ist auch ohne Symptome sozusagen behandlungsbedürftig. Weil natürlich auch das Testosteron eine ganz wichtige Funktion beim Mann hat, zum Beispiel auf den Knochen. Also ohne Testosteron gibt es Osteoporose auch beim Mann, ähnlich wie beim ohne Östrogen Osteoporose bei der Frau. Und deshalb ist es auch präventiv natürlich wichtig, dass ein Mann jetzt nicht jahrzehntelang mit einem Testosteronmangel rumgeht. Aber ich habe das ehrlich gesagt noch nie gesehen, dass ein Mann mit einem Testosteronmangel nicht auch Beschwerden hat.
Ja, die Frage ist nur, ob er dann zu dir findet. Also die bei dir sind, die kommen zu dir. Aber viele kommen zu 17 Ärzten, die aber alle irgendwas machen, nur nicht Testosteron messen. Und dann, ich glaube, es laufen auch viele durch die Gegend, die einen erkennbaren Mangel haben, aber der nicht entdeckt ist.
Das ist so und das liegt auch, wie gesagt, so ein bisschen an unterschiedlichen Sachen, an der Angst vor Hormonen und so weiter, also die, was wir schon besprochen haben. Beim Testosteron gibt es noch eine Besonderheit und zwar ist Testosteron oral als Tablette, wird sehr, sehr schnell verstoffwechselt. Das müsste man mehrmals am Tag eigentlich irgendwie jede Stunde nehmen. Das ist sehr unpraktikabel. Man kann Testosteron transdermal anwenden als Creme. Das gibt es auch in der Apotheke zu kaufen, kann man aber auch anfertigen lassen. Das funktioniert unterschiedlich gut, weil unsere Haut so unterschiedlich beschaffen ist. Also der eine nimmt sehr gut auf, der andere braucht sehr hohe Dosen. Da muss man ein bisschen testen, messen, bis man dann irgendwann sagt, ah, jetzt passt das. Es gibt auch noch Testosteronsubstitution als Spritze unter die Haut, eine 3-Monats-Spritze. Das ist aber kein bioidentisches Testosteron. Das mache ich dann wieder nicht, weil ich mich ja auf die körpereigenen Hormone spezialisiert habe. Aber das gibt es zum Beispiel auch.
Wenn ich das richtig verstehe, das bekommen die Patienten, die keine Hoden mehr haben, wegen irgendeiner Krebs-OP oder so üblicherweise.
Die eine funktionelle Hypogonadismus haben.
Genau. Während die normale Substitution im Alter oder so, die ist normalerweise eine Creme, wenn ich das richtig
verstehe. Ist normalerweise eine Creme, genau. So genauso wie beim Östrogen, das machen wir bei Frauen auch mit einer Creme oder einem Pflaster oder so.
Und die Männer sagen immer, sie würden das auf den Hodensack auftreten. Ist das eigentlich rein, weil das so schön sich in der Vorstellung macht? Oder ist die Haut da wirklich besser geeignet zur Resorption?
Nö, das ist Quatsch. Unsere Steroidhormone sind alle fettlöslich, sind ja alle vom Cholesterin abstammend. Das heißt, die werden am besten aufgenommen, wo Haut, ein bisschen Unterhautfettgewebe hab. Ich sage immer so schön irgendwie Bauch, Oberschenkel. Beim Testosteron würde ich immer unbehaarte Haut nehmen. Das ist bei Männern manchmal gar nicht so einfach. Aber die Stirn und die Fußsohle, die geht immer.
Okay, warum unbehaarte Haut?
Genau, weil die Haarfollikel, die haben ein Enzym, was das Testosteron auch wieder sehr schnell weiter verstoffwechselt, das ist die 5-Alpha-Reduktase. Das wird dann zu Dehydrotestosteron und das macht Haarwuchs. Also das verstärkt dann den Haarwuchs. Dann haben wir aber keine systemische Testosteronwirkung, die wir eigentlich haben wollen, sondern wir haben es halt schnell weiter verstoffwechselt.
Ich verstehe.
Übrigens, an der Kopfhaut funktioniert das nicht. Das ist immer die Frage, ja, kann ich jetzt Testosteron? Nein, das funktioniert nicht. Der Testosteronmangel ist das Dehydrotestosteron ist Grund für den Haarausfall am Kopf beim Mann.
Okay. Was ist das häufigste psychiatrische Symptom, mit dem du zu kämpfen hast? Ist das schon eine der beiden Fallkonstellationen, die wir jetzt hatten? Oder gibt es noch was anderes, was bei dir häufig aufschlägt, was psychiatrische Symptome zeigt?
Also Depressionen ist tatsächlich ein sehr häufiges Thema. Depression, Antriebslosigkeit, innere Unruhe. So, ich würde das mal so in ein Konglomerat machen. Also da brauchen wir dann eben nicht immer nur das, wie bei der Angst, das Progesteron, sondern da fehlt es ja oft, das kennst du, dass die Leute gar keinen Antrieb mehr haben, keine Motivation, die kommen nicht aus dem Bett, da funktioniert in meiner biochemischen Hormonwelt, funktionieren dann alle Drüsen nicht mehr so richtig gut, weil die Nebenniere fehlt, das Cortisol, was wach macht, aktiviert, das Adrenalin, was uns pusht, das Östrogen, was aktiviert, stimmungsaufhellend wirkt, da muss man einfach, und die Schilddrüse logischerweise auch, Energie, Stoffwechsel, also da muss man sozusagen alles so ein bisschen durchgehen. Da gibt es auch kein Schema F, sondern ich mache das dann ganz klar nach Messung. Also was bringt er alles noch mit, was hat er noch für so Beschwerden und was fehlt? Und das wird dann substituiert.
Okay. Wenn du ein, zwei Sachen sagen dürftest, die jetzt viele Psychiaterinnen und Psychiater hören sollten, was sie immer nicht richtig machen, erzähl mal, was würdest du sagen?
Genau, das Wichtigste ist, dass überhaupt nicht an Hormone gedacht wird. Und das ist eine Schande, weil wir haben die zur Verfügung und es schadet überhaupt nichts, parallel verschiedene Sachen zu machen. Also Hormone, bioidentische Hormone kann man immer anwenden mit einer Psychotherapie, ist sogar wahrscheinlich viel sinnvoller mit an Psychopharmaka. Also wir haben Daten dazu, dass die Antidepressiva beispielsweise bei Frauen mit einer Hormonersatztherapie viel besser wirken als ohne. Und das ist auch total logisch, weil wir haben zusätzlich natürlich auch diese natürliche Hormonrezeptormodulation von unseren Hormonen. Deshalb funktionieren Antidepressiva zum Beispiel bei Frauen, die noch voll fruchtbar sind, auch besser als bei einer postmenopausalen Frau. Und warum sollte ich das nicht nutzen? Wir wissen das sogar schon, aber es wird viel zu wenig genutzt. Also ich würde sagen, immer Hormone mitdenken. Und ich würde auch jeden einladen, mal eine Hormonfortbildung zu besuchen. Oder, ich habe ja ein Buch geschrieben.
Da wollte ich gerade zu kommen.
Alles, was ich gerade gesagt habe.
Genau, richtig. Erzähl mal. Weil, also ich finde es ein super wichtiges Thema. Ich habe mir auch vorgenommen, mich wesentlich mehr damit zu beschäftigen und mehr Kenntnisse zu gewinnen. Du hast jetzt ein Buch geschrieben. Erzähl mal.
Genau, ich habe ein Buch geschrieben, weil das eben, man hört es vielleicht auch ein bisschen raus, es ist ein so wichtiges Thema und ich habe daran einen Narren gefressen. Ich beschäftige mich sehr viel auch mit dem, was gibt's alles an Wissen und merke immer wieder, dass das eben allen Frauen so geht, aber eben auch Behandlern, dass das Wissen darüber gar nicht da ist. Und meine Hormonmentorin Marianne Krug, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Hormoncoaching, das ist vor 2 Jahren schon erschienen. Da geht es vor allen Dingen darum, wie messe ich, wie wende ich Hormone an als Therapeut. Und jetzt haben wir ein Buch geschrieben für die Frauen speziell, also dass man einfach mal eine konkrete Anleitung hat, okay, wann kann ich überhaupt immer bioidentische Hormone anwenden, nämlich immer, wenn sie fehlen. Das ist so die Message von dem Buch. Und dann ganz spezifisch, okay, in welcher Lebensphase und wie messe ich dann alles, was du gerade gefragt hast, ganz spezifisch. Also es gibt ein großes Kapitel für Frauen unter 40. Dann gibt es den großen Bereich Wechseljahre, Perimenopause, weil das einfach Unterschiede auch macht. Wann messe ich, wie messe ich, was habe ich für Beschwerden? Und es gibt ein großes Kapitel für Frauen Ü60, weil die werden immer so ein bisschen vergessen. Da sind ja die Wechseljahre rum und plötzlich spielen Hormone keine Rolle mehr. Ja doch, wir können die bis zum Tod sozusagen benutzen, wenn sie uns denn helfen. Und sie helfen tatsächlich in sehr vielen Fällen richtig gut, wenn man es richtig anwenden kann. Und das kann man in dem Buch gut lernen. Das heißt Hormonpower. Es erscheint jetzt Mitte Juli im Trias Verlag und man kann es schon überall vorbestellen.
Hormonpower, sehr gut. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Super. Marieke, ich habe ganz viele Sachen besser verstanden als vor unserem Gespräch. Ich habe aber auch noch 17.000 Fragen, aber jetzt lese ich erstmal das Buch. Ich kann nicht ganz ausschließen, dass wir uns dann nochmal unterhalten und ich nochmal 62 Nachfragen haben. Aber für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Das war sehr aufschlussreich und es erweitert auf jeden Fall den Blick auf diese Komponente, die sonst oft vernachlässigt wird. Vielen Dank, Marieke.
Sehr, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Also ich hier mal die Aufnahme.